Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Manche Geschichten sind nicht leicht zu verstehen. Am Ende bleiben Fragen offen. So auch in der Geschichte von Bileam. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, zu einer neuen, weiteren Episode aus der Geschichte von Bileam und dem Volk Israel. Sie erinnern sich, in den letzten zwei Glauben-Geschichten-Folgen sind wir mit Bileam unterwegs gewesen. Er machte sich auf aus dem fernen Osten am Euphrat, um in das Land Moab zu kommen. Warum? Weil Balak, seine Ältesten, die Midianiter Angst vor Israel haben. Angst, was dieses Volk ihnen antun wird. Das Volk Israel ist auf seiner Wanderung irgendwann in den Ebenen Moabs angekommen, am Jordan, gegenüber von Jericho, drauf und dran in das Land Kanaan zu kommen. Doch Balak, seine obersten Beamten, die Midianiter sind voller Furcht, das Grauen packt sie. Sie wissen nicht, wird dieses Volk uns überrennen, wird das Volk uns schaden? Wird es uns so schaden, wie es den König der Amoriter und sein Volk getötet hat, wird es uns auch töten? Die Idee, die Balak hat, ist, wir holen Bileam. Bileam, ein Mann Gottes, ein Wahrsager, der wird für uns das Volk Israel verfluchen. Und wenn er es verflucht, dann werden wir dieses Volk womöglich bezwingen können. Seine Obersten machen sich auf, gehen zu Bileam und sagen ihm, komm zu Balak, du wirst belohnt werden. Komm nach Moab, komm zu Balak und verwünsche uns dieses Volk. Was sie aber nicht wissen, dass Bileam ein Mann Gottes ist. Des Gottes der Israeliten. Und Gott sagt ihm, Bileam, du sollst nicht gehen, du kannst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Sie kehren zurück, kommen noch ein zweites Mal zu Bileam und versuchen ihn erneut umzustimmen und mit noch einer größeren Belohnung zu locken, nach Moab zu kommen, um das Volk Israel zu verfluchen. Bileam sagt, nein, ich komme nicht. Warum sollte ich kommen? Selbst wenn du mir ein Haus voller Gold und Silber geben würdest, ich kann doch nur das sagen, was Gott sagt. Und Gott hat gesagt, das Volk ist gesegnet. Er fragt Gott nochmal. Vielleicht ändert ja Gott seine Meinung und Gott sagt, geh. Als er sich auf dem Weg macht nach Moab, ist Gott zornig und geht ihm entgegen und will ihn töten. Das ist die Episode mit der Eselin. Wir sind sie in der vorletzten Folge durchgegangen, haben wir sie gemeinsam gelesen und auch nochmal in der letzten Episode nochmal wiederholt. Gott stellt sich ihm entgegen. Die Eselin rettet ihn, Bileam weiß nicht, was geschieht, denn er sieht den Engel des Herrn nicht, schlägt seine Eselin, bis sie irgendwann mit ihm spricht und sagt, du, was machst du da, warum schlägst du mich? Und er sagt, ja, weil du Spott mit mir treibst, weil du mich verspottest, deswegen schlage dich. Und hätte ich ein Schwert, dann hätte ich dich nicht nur geschlagen, sondern getötet. Und die Eselin sagt ihm, wie kannst du sowas machen, kennst du mich denn nicht, du weißt doch, dass ich dir nie etwas Schlechtes getan habe. Ich habe dir immer gedient. Habe ich jemals etwas getan, was nicht gut für dich war? Und er sagt, nein. Und dann öffnet der Engel ihm die Augen und er sieht den Engel des Herrn, fällt selber nieder und merkt, dass es hier um mehr geht, als nur um die Eselin, um ihn. Und der Engel stellt ihm dieselbe Frage und sagt, warum hast du deine Eselin geschlagen? Wenn sie dich nicht gerettet hätte, dann hätte ich dich schon längst umgebracht, Bileam. Fast so, als würde der Engel des Herrn ihm sagen, du Bileam, wenn du merkst, dass etwas außerhalb dessen passiert, was du nicht kennst, dann reagier nicht mit Zorn und indem du schlägst, sondern frage nach. Als Hinweis, eigentlich hättest du fragen sollen, als Gott dir sagte, geh. Denn du kennst doch Gott. Du weißt, dass wenn er sagt, du sollst nicht gehen, denn das Volk ist gesegnet, du kannst nicht verfluchen, dann brauchst du nicht noch einmal fragen. Als Gott sagte, geh, hättest du eher sagen sollen, Gott, warum sagst du, dass ich gehen soll? Denn ich habe dich doch verstanden. Du bist ein Gott, der eine Meinung hat und der auch bei dieser Meinung bleibt. Und deine Meinung war, dass das Volk gesegnet ist. Und als der Engel ihm sagt, wenn du diesen Weg weitergehst, dann wirst du ins Verderben kommen. Dieser Weg führt dich ins Verderben. Anerkennt in einem Augenblick der Bileam, ja, okay, das ist nicht gut für mich. Fragt aber dann, aber wenn du nichts dagegen hast, dann könnte ich doch gehen, oder? 4. Mose, Kapitel 22, Vers 34, da sagt er, und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Und da sagt der Engel ihm erneut, ja gut, dann geh. Dann geh, aber nur das, was ich dir sage, sollst du tun. Und er macht sich auf, kommt in das Land Moab an. Dreimal bauen sie Altäre, bringen Opfer. Dreimal versucht ihn Balak dazu zu animieren, dass er das Volk verflucht. Und dreimal kommt von Gott immer wieder dieselbe Botschaft. Das Volk ist gesegnet, es kann nicht verflucht werden. Ganz am Ende, an der letzten Stelle, bringt sogar Gott den Balak an den Punkt, dass er ihm sagt, pass auf, Balak. Wenn du dieses Volk verfluchen willst, dann wirst du verflucht werden. Und wenn du dieses Volk segnest, dann wirst du gesegnet worden. Ich lese gerade nochmal das zur Erinnerung. 4. Mose Kapitel 24 und dort ab Vers 9. Das, im zweiten Teil, da sagt Gott zu Balak durch Bileam, die dich segnen in Bezug auf Israel sind gesegnet und die dich verfluchen sind verflucht. So, damit endet der dritte Spruch von Bileam, so als würde Gott sagen, Balak, versteh es endlich. Versteh es. Dieses Volk ist gesegnet. Es geht ganz weit zurück. Für dich ist es besser, dass du dich in den Segen dieses Volkes mit einbringst. Segne dieses Volk, dann wirst du gesegnet. Wirst du das Volk verfluchen, dann wird Fluch dich treffen. Aber Balak versteht es nicht, er akzeptiert es nicht, sondern sein Zorn entbrennt. Er wird zornig und schickt den Bileam weg. Er will es nicht wahrhaben, er will es nicht akzeptieren. Er bleibt auf seinem Weg. Und dann hebt nochmal der Bileam ein viertes Mal zu einem Spruch auf. Und an der Stelle sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. 4. Mose 24, Vers 15. Und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors. Und er spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Er spricht, der die Worte Gottes kennt, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthülltem Auge. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Das war sicherlich erneut ein Schlag für Balak. Israel erhebt sich und zerschlägt Moab. Vers 18, und Edom wird sein Besitz und Seir wird sein Besitz, seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun. Und einer aus Jakob wird herrschen und er wird den Überrest aus der Stadt verloren gehen lassen. Und er sah Amalek und begann seinen Spruch und sprach, die erste der Nationen war Amalek. Aber sein Ende führt zum Untergang. Und er sah die Keniter und begann seinen Spruch und sprach, fest ist dein Wohnsitz. Und auf den Felsen gesetzt ist dein Nest. Jedoch ist kein der Verwüstung verfallen. Wie lange noch? Dann führt Assur dich gefangen weg. Und er begann seinen Spruch und sprach, wehe, wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das eintreten lässt? Und Schiffe kommen von der Küste von Kittim und demütigen Assur und demütigen Eber. Aber auch das führt zum Untergang. Unaufgefordert von Balak, einen weiteren Spruch zu machen, hebt Bileam an, betrachtet die Nationen ringsum, Moab, Edom, Amalek, die Keniter und sagt, Untergang. Untergang wird euch treffen, wenn ihr nicht unter dem Segen Gottes geht. Bei dem dritten Spruch haben wir auch gemerkt gehabt, dass mit Bileam scheinbar was passiert ist. Kapitel 24, die ersten Verse. Und als Bileam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn. Und genau das, was mit Bileam passiert ist, genau das hätte ja mit Balak auch passieren können. Dass Balak merkt, Israel ist gesegnet. Der Herr ist ausgegangen, um Israel zu segnen. Das wäre die Chance gewesen für Balak, auch unter diesem Segen sich zu stellen. Denn Sie erinnern sich ganz am Anfang der Geschichte Israels, als das Volk Israel noch nicht da war, als es nicht mal eine Familie war, sondern eigentlich nur ein Mensch, ein Mann und seine Frau, nämlich als Gott zu Abraham gesprochen hat. Ganz weit zurück in der Geschichte, 1. Mose Kapitel 12, da sagt Gott zu Abraham, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da kommt es wieder. Oder da hat es seinen Anfang genommen, so muss man sagen. Und jetzt wird es nur dem Balak gegenüber wiederholt. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Damals noch nicht Israel, sondern eigentlich nur Abraham. Und wer Abraham verflucht, der wird selbst verflucht werden. Aber das Interessante oder das Entscheidende ist dann der nächste Satz. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Moab hätte die Möglichkeit gehabt, Balak hätte für sein Volk die Möglichkeit gehabt, unter diesen Segen zu kommen oder gesegnet zu werden durch Israel. Aber er entscheidet sich anders. Und dann hebt dann unaufgefordert Bileam an zu dem vierten Spruch und schaut in eine Zukunft hinein. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Wen sieht er denn da? Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich in Israel. Weit weg in eine unbekannte Zukunft. Und Bileam machte sich auf, ging weg und kehrte an seinen Ort zurück. Und auch Balak ging seines Weges. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Geschichte endet für mich jetzt wirklich sehr abrupt. Ich dachte, dass jetzt vielleicht Balak erneut ausrastet, zornig wird. Vielleicht sogar sagt, Bileam, jetzt ist es vorbei mit dir. Dreimal habe ich dich gebeten oder aufgefordert oder gehofft, dass du verfluchst und du hast gesegnet. Und jetzt setzt du ein viertes Mal an, ohne dass ich gefragt habe, ohne dass ich dich aufgefordert habe. Und wieder segnest du dieses Volk und sagst mir, dass ich von diesem Volk zerstört werde. Dass sich meine Angst erfüllt, mein Entsetzen, mein Grauen erfasst mich. Und du sagst mir, ja, das Volk wird mich töten, wird mich und meine Nachkommen zerschmettern. Ich werde dich zerschmettern. Aber nichts von alledem. Fast als würde es so ganz still sein, ganz ruhig. Und Bileam machte sich auf, ging weg, kehrt an seinen Ort zurück. Und auch Balak ging seines Weges. Trennen sie sich einfach? War es das? Denkt sich Balak, ach, den nehme ich doch nicht ernst. Habe ich halt probiert, ist nicht aufgegangen. Er hat ihm eh gesagt, Geld kriegst du nicht von mir, einen Lohn kriegst du nicht von mir, du bist umsonst hergekommen. Denn wer hat dir den Lohn verwehrt? Kapitel 24, Vers 11, siehe, der Herr hat dir den Lohn verwehrt, nicht ich. Ich hätte dich belohnt, aber der Herr hat es leider verhindert. Und wenn du nur das tust, was der Herr tut, dann ist es eben deine Sache. Gibt es eben keinen Lohn. Umsonst gearbeitet. Und ich bleibe mit Fragen. Die Frage, die im Raum steht, ist, warum bist du gegangen, Bileam? Wozu das Ganze? Ja, man könnte jetzt so im Nachhinein sagen, aber war doch nicht schlecht. Israel ist dreimal gesegnet worden. Ein viertes Mal ist Segen über ihn ausgesprochen worden. Ist ja nicht schlecht, gesegnet zu werden. Hat doch nicht wehgetan. Und wo ist denn jetzt das Verderben von Bileam, von dem der Engel des Herrn sprach? Sie erinnern sich, in Kapitel 22, da hat der Engel zu ihm gesagt, Kapitel 22, Vers 32, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Was für ein Verderben? ist doch alles gut gewesen. Eigentlich war das doch gar nicht so schlecht. Wenn Bileam nicht gegangen wäre, wäre das Volk gar nicht gesegnet gewesen. Hätte Balak gar nicht die Möglichkeit gehabt zu verstehen, wer dieses Volk herausgeführt hat aus Ägypten, wer dieser Gott ist, dass er die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden für oder gegen diesen Gott, war doch gar nicht so schlecht. Wo ist jetzt das Verderben? Offene Frage. Bileam, warum bist du gegangen? Offene Frage. Gott, warum hast du ihm eigentlich gesagt, er soll zuerst nicht gehen, dann er soll gehen? Offene Frage. Das Einzige, was ich für mich in dem immer wieder Lesen dieser Geschichte mitgenommen habe, ist so der Versuch Gottes, Bileam zu helfen, wegzukommen von so einem, man müsste fast schon sagen, so maschinellen Zugang zum Glauben oder zu ihm. So diese, wie so eine Maschine, wie so ein Roboter. Was Gott sagt, das tue ich. Was Gott sagt, das tue ich. Was Gott redet, das tue ich. Ich mache sonst nichts. Dieser Versuch durch die Eselin, durch diese Episode ihm zu sagen, frag doch nach. Verstehe. Versuch doch selber, dir eine Meinung zu bilden, eine Überzeugung zu haben. Selbst zu sagen, nein, das bringt jetzt nichts, ich gehe. Nach dem ersten Opfer, nach dem ersten Versuch zu verfluchen, zu sagen, es bringt nichts, Balak, ich gehe zurück. Nach dem zweiten zu sagen, es bringt nichts, Balak, Gott hat es dir doch gesagt. Gott ist ein Mensch, nicht ein Mensch, dass er lügt oder dass er bereut. Ich gehe zurück. Nach dem dritten Mal, ich gehe zurück, Balak, es bringt nichts. Vergiss es, geh nicht diesen Weg. Nee, ich will dich mal wirklich beraten. Wenn du Segen haben willst, wenn du Schutz haben willst, dann verbinde dich mit diesem Volk, verbünde dich mit ihnen. Vertraue dich doch auch diesem Gott an, von dem du festgestellt hast, dass wen ich durch ihn segne, der ist gesegnet. Und wen ich durch diesen Gott verfluche, der ist verflucht. Geh doch diesen Weg. Aber Bileam macht es nicht. Zumindest erfahren wir nichts davon. Sondern geht einfach wie so eine Maschine seinen Weg. Und dann ist es auch vorbei. Und sie gehen auseinander. Und es bleiben Fragen offen. Und vielleicht müssen wir mit diesen offenen Fragen leben. Das Spannende finde ich aber, dass Gott in Bezug auf Bileam Interesse daran hat, nicht nur eine Maschine, nicht nur so Kadavergehorsam von Menschen, die mit ihm zu tun haben, dass er das nicht haben will, sondern dass er interessiert ist an einer echten Begegnung, an einem echten Gespräch, wirklich im Austausch. Und eigentlich sogar an einem Nein. Das ist nicht spannend, dass Gott ihm ja sagt, geh, und vermutlich wollte Gott hören, nein, ich gehe nicht. Passt auch nicht so in unser Gottesbild, in dem Gottesbild, das viele Menschen haben. Weil sie denken, Gott ist einfach nur einer, der bestimmt und man muss gehorchen. Aber er will eigentlich in ein Gespräch mit Bileam, in eine Auseinandersetzung, in ein Fragen und Antworten. Offene Fragen. Und Israel blieb in Schittim. Jetzt auf einmal wechselt jetzt der Fokus. Wahrscheinlich, ich war jetzt auch so sehr in der Geschichte mit Bileam und Balak und Moab und diesen ganzen Ortswechseln, von wo aus die Flüche stattfinden sollen, dass ich über das Volk Israel vergaß. Und jetzt nimmt uns der Autor wieder mit zu Israel und sagt, und Israel blieb in Schittim. Haben Sie überhaupt was davon mitbekommen, habe ich mich jetzt gefragt. Wissen Sie überhaupt, dass das passiert ist? Dass irgendwo auf den Bergen Altäre gemacht wurden, Tiere geopfert wurden und sich ein König gewünscht hat, dass das Volk verflucht wird? Wahrscheinlich haben sie es gar nicht mitbekommen. Es ist einfach an ihnen vorübergegangen. Gott hat sie bewahrt, ohne dass sie es merken. Gott hat sie geschützt, ohne dass sie es merken. Gott hat verhindert, dass Wahrsagerei oder Flüche gegen sie ausgesprochen werden, ohne dass sie es merken. Das Gute hat sie umgeben, ohne dass sie es merken. Das Volk Israel blieb im Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Das traf mich wie wie eine Faust in die Magengegend. Gott ist darum bemüht, das Volk zu schützen, wahrscheinlich ohne, dass sie es merken. Was macht das Volk mit Moab? Es fängt an, Hurerei zu treiben mit den Töchtern Moabs. Opferfeste zu feiern den Göttern Moabs. Wenn man das Volk Israel nicht verfluchen kann, nicht durch Zauberei und Wahrsagerei beeinflussen kann, dann vielleicht durch ein Festmahl. Und durch Unzucht und Hurerei. Das Volk ist getroffen nicht, weil Gott nicht auf sie geachtet oder aufgepasst hätte, sondern weil sie sich selbst schaden und selbst zerstören und selbst das Leben nehmen. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, während Gott eifrig dabei ist, sein Volk zu schützen und zu bewahren, zerstört sich das Volk selbst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes des Herrn sich von Israel abwende. Das ist drastisch, was hier passiert. Und Mose sagte zu den Richtern Israels, erschlagt sie jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Das ist fatal, was hier passiert. Schwer nachzuvollziehen für uns, die wir nicht dabei waren, die wir weit weg in der Geschichte sind, Jahrtausende später, zu merken, hier werden die getötet, die das getan haben. Und es ist sehr schwer, das aus heutiger Sicht überhaupt nachzuvollziehen, zu verstehen und sich dem anzunähern. Die einzige Möglichkeit, die ich für mich sehe, mich so einer Geschichte zu nähern, ist immer wieder von dem Leben her. Immer wieder von dem her, dass von diesem großen Bogen, dass Gott Leben will, dass Gott Leben geschaffen hat, dass er von Anfang an der war, der leben wollte. Und immer, immer in der Geschichte versucht hat, Leben doch noch möglich zu machen, als die Menschen schon sich gegen das Leben entschieden haben. Und anderen Göttern nachzugehen, bedeutet letztendlich, den Weg in den Tod zu gehen. Und um davor zu bewahren, geht Gott diesen Schritt. Aber es ist dennoch sehr, sehr weit weg von dem, wie wir unser Leben leben und der Gesellschaft, in der wir leben. Es ist nicht leicht, sich dieser Geschichte zu nähern. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Mose und die Gemeinde Israels, sie alle weinen über das, was geschieht. Und da kommt einer von den Männern Israels, bringt eine Midianiterin mit und sagt sich, juhu, lass uns Freude haben, lass uns das Leben genießen, lass uns Spaß haben. Und als der Priester Pinchas, des Sohnes Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand und entging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten. Auf einmal erfahren wir jetzt von einer Plage, die da herrscht. Was ist das, diese Plage? Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen waren 24.000 Menschen. 24.000 bereits gestorben. Ist das irgendwas Übernatürliches, was da geschah? Oder einfach die Zahl derer, die gestorben sind, weil sie diesen Göttern sich angehängt haben? Und der Herr redete zu Mose und sprach, der Priester Pinhas, des Sohnes Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. Unverständlich für uns, aber dieser Pinhas scheint noch größeren Schaden vom Volk abzuwenden, die Vernichtung des Volkes abzuwenden. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden. Weil er für seinen Gott geeifert und für die Söhne Israel Sühnung gewirkt hat. Es wird so gedeutet, als hätte Pinchas eben hier für die Sache Gottes sich eingesetzt und noch mehr Sühnung gebracht für das Volk Israel. und der Name des getöteten israelitischen Mannes, der die Midianiterin, der mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, der Sohn des Salu, der Fürst eines Vaterhauses der Simeoniter. Und der Name der getöteten midianitischen Frau war Kospi, Tochter des Zur. Er war Stammhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern. Und der Herr redete zu Mose und sprach: bedrängt die Midianiter und schlagt sie, denn sie haben euch bedrängt durch ihre List, womit sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache des Kospi, der Tochter eines Fürsten von Midian, ihre Schwester, die am Tag der Plage wegen des Peor erschlagen wurde. Balak und die Midianiter, die Ältesten von Moab, sie konnten das Volk nicht mit Fluch und nicht mit Zauberei bezwingen. Aber sie haben sie überlistet mit ihren Frauen, indem sie sie zur Anbetung ihrer Götter mitgenommen haben, indem sie sich mit ihnen verbunden haben, indem sie mit ihnen Hurerei getrieben haben. So haben sie versucht, das Volk doch noch rumzukriegen, sie zu schwächen, sie zu zerstören. Und es ist ihnen auch gelungen. Und es geschah nach der Plage, da sprach der Herr zu Mose und zu Eleasar, dem Sohn des Aaron, dem Priester: Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Herr auszieht in Israel. Und Mose und der Priester Eleasar redeten zu ihnen in den Ebenen von Moab am Jordan bei Jericho und sagten: Von 20 Jahren an und darüber, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und die Söhne Israel, die aus dem Land Ägypten ausgezogen waren, sind folgende. Und nun wird das Volk gezählt nach dieser Plage. Etwas, was schon mal gemacht wurde. Sie erinnern sich, ganz am Anfang des 4. Buches Mose wird uns zum ersten Mal von dieser Volkszählung berichtet. Vers 5, der Stamm Ruben wird gezählt. Vers 12, der Stamm Simeon. Vers 15, die Söhne Gad. Vers 19, die Söhne Judas. Vers 23, die Söhne Issachar. Vers 26, die Söhne Sebulon. 28, die Söhne Josefs nach ihren Sippen, beiden, Manasse und Ephraim. Also ab 29, die Söhne Manasse. Ab 35, die Söhne Ephraim. Dann die Söhne Benjamin. Danach, Vers 42, die Söhne Dan. Die Söhne Asser. 48, die Söhne Naphtali. Vers 51, das sind die Gemusterten der Söhne Israel. 601.730. Das sind diejenigen, die das Land geerbt bekommen sollen. Vers 57, die Söhne Levis werden auch gezählt. Sie zählen aber nicht zu den 12 Stämmen, da sie ausgesondert werden. Sie kriegen auch kein Erbteil. Und Vers 63 heißt es, das sind die durch Mose und den Priestern Eleasar gemusterten, die die Söhne Israel in den Ebenen von Moab am Jordan bei Jericho musterten. Und unter diesen war kein Mann von denen, die von Mose und dem Priester Aaron gemustert waren, die die Söhne Israel in der Wüste Sinai gemustert hatten. Denn der Herr hatte von denen gesagt, sie müssen in der Wüste sterben, und kein Mann von ihnen war übrig geblieben, außer Kaleb, dem Sohn des Jephune, und Josua, dem Sohn des Nun. 40 Jahre später nun werden die Männer gezählt. Alle, die aus dem Land Ägypten ausgezogen sind, sind tot. Eine neue Generation. Nur zwei sind übrig geblieben, Kaleb und Josua. 40 Jahre später, in den Ebenen Moabs, Jericho gegenüber, vor dem Land Kanaan, vor dem versprochenen Land, es ist Zeit einzuziehen. Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem Volk Israel aufmachen und mit ihnen weitergehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Viel Freude beim Lesen, beim Entdecken. Nehmen Sie sich die Zeit, lesen Sie nochmal im Zusammenhang die Geschichte von Bileam. Am besten mit anderen zusammen. Erforschen Sie, fragen Sie nach, stellen Sie Fragen, bleiben Sie dran und Sie werden Leben entdecken. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.